Heimwerk-Universität.
Das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz über Antenne und 101,4 MHz über Kabel. 10 Jahre Vollfrequenz, 10 Jahre Freibad-Universität. Schöne Stellen. Musikalische Momente. Schöne Stellen heißt ein Rundfunkvortrag von Theodor W. Adorno, gesendet 1965. Der Titel ist kritisch zu nehmen. Freilich geht es nicht einfach um ein Referat, garniert mit Beispielen an musikalisch für schön befundene Stellen, mit denen Adorno etwa als der Eingeweihte dem interessierten Laien seine Liebhaberei bestätigen wollte, sondern ganz im Gegenteil darum, genau diesen Ästhetizismus, diese, um eine Formulierung von Terry Eagleton zu bemühen, ästhetische Ideologie zu durchbrechen. Die kritische Theorie versteht sich dabei als ästhetische Theorie, sofern die Kritik der Ästhetik den ästhetischen Schein als gesellschaftlichen selbst durchschlägt. Insofern richtet sich Adorno explizit gegen einen vulgären Begriff der schönen Stelle, gegen die im gesellschaftlichen Verhältnis von Kunst und ihrer Funktion sedimentierte Vorstellung von Schönheit als ahistorische, überzeitliche Qualität einzelner, von jedem Zusammenhang heraus isolierter musikalischer Ereignisse. Mit anderen Worten, es geht nicht um die Musik an sich, sondern um die Kritik des Hörens bzw. um ein Hören als Kritik. Und genau das nannte Adorno bildlich wie programmatisch einmal mit den Ohren denken. Paradox formuliert geht es darum, gegen die schönen Stellen sollen die schönen Stellen verteidigt werden. Gleichermaßen steht in Frage, was beim vulgären Begriff der schönen Stelle sowohl schön als auch Stelle meint. Das zielt auf Musik als Ausdruck objektiver Widersprüche, die in der Komposition, in der Konfiguration von Tönen und Klängen verschränkt sind. Es sind Widersprüche, die sich in der Dialektik des Subjekts eben als ästhetische Widersprüche wiederfinden. Bereits das durchbricht die naive Idee von Ästhetik, die im vulgären Begriff der schönen Stelle eingelassen ist. Keineswegs ist Ästhetik nämlich mit Schönheit synonym, sondern meint dem reflektierten Begriff nach Wahrnehmung bzw. das Vermögen, die Wahrnehmung selbst zum Gegenstand der Wahrnehmung zu machen. Darin wird Wahrnehmung potenziell kritikfähig, weil sie praktisch wird. Das meinte Marx in seiner Kritik alles bisherigen Materialismus, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nicht als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis nicht subjektiv gefasst wird. Bei Musikhören an den schönen Stellen sich zu orientieren, mag zwar der Musikliebhaber für sich als sein je besonderes, gefühlsbetontes und gefühlbetonendes Einfühlungsvermögen der Musik gegenüber reklamieren. Sofern allerdings im modernen Musikbetrieb die Funktion der Musik ohnehin ausschließlich die der Ware ist, ist tatsächlich die Funktion der schönen Stellen wesentlich beschränkter, dienen sie nämlich strukturell, der Verwertungslogik folgend, der Information sind gleichsam Erinnerungsstütze, um eine Melodie wiederzuerkennen, die schematisch mit standardisierten Emotionsmustern identifiziert werden kann. Alles, was überhaupt noch irgendeine Regung hervorruft, gilt dann als schön, auch wenn das, was musikalisch zum Ausdruck kommt, alles andere als schön ist. Tod, Verderben, Schmerz, Verzweiflung rangieren auf derselben Gefühlsebene wie Freude, Liebe, Fröhlichkeit, Lust und so weiter. Den Stereotypen nach wird höchstens noch zwischen heiter und traurig unterschieden, was aber beides ohne weiteres dem Schönen subsumiert werden kann. Doch damit reduziert sich die als schön empfundene Musikstelle als Kitsch und der ästhetische Schein zur bloßen Verklärung. Dem entgegen steht nicht nur eine Neubewertung der schönen Stellen und ihres Begriffs, sondern eine Kritik der Ästhetik als Kritik der Wahrnehmung selbst, und das heißt in Bezug auf die Musik vor allem das Hören. In diesem Sinne beginnt Adorno also seine Ausführung mit einer Definition eines Hörertypus, der dem an den schönen Stellen ausgerichteten Musikhören entgegengesetzt ist. Zitat: Musikverständnis, musikalische Bildung in menschenwürdigerem Sinn als dem bloß informatorischen, kommt der Fähigkeit gleich, musikalische Zusammenhänge, im idealen Fall ausgesponnene und artikulierte Musik als sinnvolles Ganzes wahrzunehmen. Das meint der Begriff des strukturellen Hörens. Dieses Ganze ist, wie Adorno dann ausführt, ein werdendes, kein abstrakt vorgedachtes, keine Schablone, die von den Teilen bloß auszufüllen wäre. Vielmehr, so Adorno weiter in dem Zitat, ist das musikalische Ganze wesentlich ein Ganzes aus mit Grund aufeinander folgenden Teilen und nur dadurch Ganzes. Dazu nötigen sie die Grenzen möglicher Auffassung von Musik selber, die des Ganzen als eines in der Zeit sich erstreckenden nicht anders inne wird als in den sukzessiven Abschnitten. Es artikuliert sich durch Vor- und Rückbeziehung, Erwartung und Erinnerung, Kontrast und Nähe, unartikuliert, ungeteilt zerflösse es in seiner bloßen sich selbst Gleichheit. Musik angemessen auffassen verlangt das Jetzt und Hier Entscheidende im Verhältnis zu dem Vorher und antizipierend dem Nachher zu hören. Dabei behält der Augenblick der reinen Gegenwart das Jetzt und Hier immer eine gewisse Unmittelbarkeit, ohne welche die Beziehung zum Ganzen vermittelten so wenig sich herstellte wie umgekehrt. Zitat Ende. Dementgegen steht das von Adorno sogenannte atomisierte Hören. Noch einmal Zitat: Wer atomistisch hört, vermag es nicht, Musik, weil sie nun einmal der Begriffe entdreht, sinnlich als Geistiges wahrzunehmen. Das ist bereits die den Schlagern angemessene Reaktionsform, mögen auch Genießer jenes Typus, die sich heraussuchen, was sie für die ihnen gemäßen Perlen halten, deshalb besonders musikalisch sich dünken. Die Geschichte der Musik des 19. Jahrhunderts kam ihnen entgegen. In der späteren Romantik und den folkloristischen Schulen hat das Interesse mehr stets sich verlagert auf die ursprünglich bei Schubert noch subjektiv lyrische Einzelmelodie. Sie wurde als Warenmarke verselbstständigt zu Ungunsten des objektiven, konstruktiven Zusammenhangs des musikalischen Ganzen. Zitat Ende. Kommt das atomistische Hören über die schönen Stellen nicht hinaus, bleibt es in der Unmittelbarkeit des musikalischen Zusammenhangs, den es als solchen gar nicht wahrnimmt, hängen. So erschließt sich dem strukturellen Hören das Ganze aus den schönen Stellen, und zwar deshalb, weil hier die ästhetische Reflexion die sinnliche Unmittelbarkeit immer schon transzendiert, nämlich das Ganze aus dem musikalischen Moment zu konstruieren vermag. Zitat: Der Blick aufs Ganze ist einseitig geworden und droht, die Einzelmomente verkümmern zu lassen, ohne die doch kein musikalisches Ganzes lebt. Im Prinzip geht es darum, die schönen Stellen als musikalische Momente zu entschlüsseln. Moments musicos, eben musikalische Momente, nannte Adorno eine erste Sammlung neu gedruckter Aufsätze 1928 bis 1962, die 1964 erschien. Und Moments musicos sind zugleich sechs 1828 erschienene Klavierstücke von Franz Schubert. Dass Adorno in seinen kritischen Ausführungen über die schönen Stellen indes immer wieder auf Schubert zu sprechen kommt und Schubert im Radiovortrag über schöne Stellen mehrfach als Beispiel heranzieht, wenn auch nicht Schuberts Moments Musicus, ist im romantischen Charakter dieser Musik begründet. Hören wir Schubert in einer Aufnahme von Horowitz, die Moments Musicus Nummer 3. Deutlich hat Adorno die Differenz zwischen dem strukturellen und dem atomistischen Hören in Bezug auf die Problematik der schönen Stellen auch in seinem sogenannten zweiten Malervortrag von 1960 ausgeführt. Ich zitiere ein sehr langes Zitat: Das Niveau musikalischen Hörens lässt im Allgemeinen danach sich beurteilen, ob jemand fähig ist, ein Werk als Ganzes aufzufassen, also die einzelnen Teile eines ausgedehnteren Satzes in ihrer Beziehung zueinander als Momente einer lebendigen Totalität zu verstehen oder ob er am Einzelnen haftet. Das definiert den Unterschied zwischen einem bloß kulinarischen Verhältnis zur Musik und einem künstlerischen. Wer nur das Einzelne, sogenannte schöne Stellen, Melodien, Klänge genießt, verhält sich schmeckend wie zu isolierten sensuellen Reizen. In der Musik wird aber ein sinnliches als zugleich geistiges dadurch bestimmt, dass man über es hinaushört, es auf Vorhergegangenes bezieht, Folgen erwartet, kurz, dass man die einzelnen unmittelbaren Erscheinungen in einen sie selbst transzendierenden, durch sie vermittelten und Kraft solcher Mittelbarkeit bedeutenden Kontext setzt. Dem entspricht der Unterschied zwischen dem Dilettanten und dem Musiker. Grob gesagt, hört und spielt der Dilettant atomistisch. Er pickt etwa aus einer Sonatenform die nachsingbaren Hauptthemen heraus, der Musiker jedoch scheut vor solcher Isolierung zurück. Er weiß, dass in musikalischen Kunstwerken nichts bloß das ist, was es ist. Dass ein Thema zu sich selbst wird, erst durch den Prozess seiner Durchführung und Wiederkehr. Zitat Ende. Nicht von ungefähr kommt es, dass Adorno mit diesen Worten seinen Vortrag über Gustav Mahler einleitet. Adorno verfährt nämlich in seinen nachfolgenden Ausführungen zu Mahler ebenso atomistisch, wenn auch nicht atomisiert, isoliert, wenn auch nicht isolationistisch, schließlich demnach an den schönen Stellen orientiert. Doch es kommt auch nicht von ungefähr, dass es Adorno mit diesem Verfahren um die Musik Mahlers geht, denn ohnehin tendieren die spätromantischen Großkompositionen Mahlers gewissermaßen zur schönen Stelle, bewahren das Ganze gerade im fragmentarischen Charakter, in ihrem Auseinanderfallen in musikalische Momente. Es sind dies Züge von Gebrochenheit, die Adorno insbesondere in der vierten Sinfonie von Gustav Mahler hört. Zitat: Die Charaktersinfonie schlechthin aber ist die vierte, in dem besonderen Sinn, dass alles in ihr gebrochen, nichts so zu nehmen ist, wie es dasteht, durch diese Gebrochenheit seinen Charakter empfängt und ihn wiederum aufs Ganze überträgt. Man hat das Werk nicht zu Unrecht als Epilog zu der Gruppe der großen Wunderhorn-Sinfonien bezeichnet. Nach Thematik, Satz, Umfang und orchestralem Aufwand ist es leichter, durchsichtiger, geschmeidiger. Sein Ausdruck scheint heiter. Das Finale ist ein großes Lied über ein Wunderhorn-Gedicht, das die himmlischen Freuden eines Bauernparadieses entwirft. Der seraphische Ton aber ist wie eine Fata Morgana, grundiert vom Zweifel, ob es denn wirklich sei, und der Trauer über die Unerreichbarkeit der verherrlichten Freude. Dies ineinander der seligen Vision und des ahnungsvollen Bewusstseins ihrer Unwirklichkeit wandert als Charakter in jede Note ein. Entworfen wird eine Phantasmagorie unwiederbringlicher Kindheit. Zumindest der erste Satz ist eine auf subtilste stilisierte Kindersinfonie. Zuerst möchte ich Sie auf Züge der Gebrochenheit aufmerksam machen. Voran geht eine kurze Einleitung, leere Quinten der ersten beiden Flöten, ein Kinderliedermotiv der dritten und vierten, ein Klarinettenlauf und zu all dem ein leises Klingeln der Schelle. Es folgt bei Adorno an dieser Stelle Takt 1 bis 3 des ersten Satzes der vierten Sinfonie als Beispiel. Wir werden gleich einen längeren Auszug hören. Das klingt, so Adorno weiter, als sagte die Musik, ehe sie nur anhebt, es ist alles nicht wahr. Der minimale, diskrete Widerspruch zwischen der motivischen Gestalt an sich und ihrer Präsentation macht das Ganze dubios. Adorno lässt diesen Ausführungen das zweite Beispiel folgen, der Takt 3 bis Takt 6 aus dem ersten Satz der vierten Sinfonie von Gustav Mahler. Wir hören jetzt aber einen längeren Ausschnitt vom Anfang der vierten Sinfonie Gustav Mahlers, komponiert 1899 bis 1900. Uraufgeführt wurde die Sinfonie 1901. Mahlers Musik steht an der Schwelle zum 20. Jahrhundert und greift, selbst bis aufs Äußerste dialektisch eingespannt zwischen den Extremen, in die Wirklichkeit ihrer Zeit ein. Sinfonien sind hier wörtlich Zusammenklänge, als bestünden die Kompositionen aus mannigfaltig aneinandergereihten schönen Stellen, eine schöner als die andere. Auch wenn jede dieser schönen Stellen noch auf ein Ganzes verweist, besteht die Einheit dieses Ganzen bloß noch als überkomplexe Idee. Komposition verwandelt sich hier in Konstruktion drastischer, Komposition von Musik verwandelt sich in Konstruktion von Wirklichkeit. Das Bauprinzip dieser äußerst monumentalen und gleichzeitig äußerst fragilen, ja ruinenhaften Architektur ist eben die Gebrochenheit, von der Adorno spricht. Mahlers Musik sind Scherben eines Spiegels, in denen sich allerdings jeweils die ganze Welt spiegelt. Die Gebrochenheit erhält ihre Stabilität durch die zeitliche Struktur der Werke. Gäbe es nicht das relativ starre Zeitgerüst, wären die ausgedehnten Werke Mahlers nur Fragmenthaufen. Durch die Zeit, durch die Dynamik, durch die Bewegung von Wirklichkeit und Möglichkeit des Klangs werden die einzelnen schönen Stellen verbunden, zusammengefügt. Mehr als jemals in der Musik zuvor gilt hier, dass, nach der bereits zitierten Bemerkung Adornos, das musikalische Ganze ein Werdendes ist. Zur zeitlichen Ordnung dieser Sinfonien gehört zudem der Rahmen, die Einklammerung der Musik durch Anfang und Ende. Dies sind gleichsam die prädestinierten Orte für schöne Stellen in der Musik überhaupt. Hören wir noch einmal Gustav Mahler, diesmal die Schlusstakte aus der ersten Sinfonie, vierter Satz. In der kompositorisch-ästhetischen Bedeutung, die bei Mahler insbesondere und in der spätromantischen Musik allgemein Anfang und Ende haben, wird ein wesentliches Element jener Musikformen vorweggenommen, die dann seit der Mitte des 20. Jahrhunderts im Namen des Pop sich entwickeln und verbreiten. Und noch etwas ist durch Mahlers Musik antizipiert. Die schönen Stellen sind zwar, allein um sie zu erinnern und kenntlich zu machen, auf eine Melodie reduzierbar, genauso wie man eigentlich komplette Mahler-Sinfonien durchweg mitpfeifen könnte, doch das, was sie substanziell zu schönen Stellen macht, entzieht sich dem kompositorischen Gerüst, dem Tonkorsett, ist nicht wirklich notierbar. Der Klang, der Sound. Bei Mahler findet das Problem, dass der Sound eben nicht in der Weise in der Partitur festgehalten werden kann, wie die Einzelnote in Höhe, Dauer, Stärke etc., darin seinen Ausdruck, dass Mahler häufig mit untypischen lyrischen Satzbezeichnungen arbeitet. Sound ist zweifellos keine Kategorie, mit der Adorno operiert. Gleichwohl lässt sich aber erkennen, dass Adorno bereits vom Begriff des Sounds etwas ahnt. Gerade in seinem dialektischen Versuch der Rettung der schönen Stellen rekurriert er auf Klanghaftes, Klangspezifisches in der Musik. Das allein dem Ganzen allzu starrsinnig verpflichtete strukturelle Hören vermag jedoch nicht, dies adäquat zu erfassen. Insofern, so Adorno, scheint der beharrliche Blick aufs musikalisch Einzelne als Komplement zum strukturellen Hören und als dessen Konkretion dringend an der Zeit. Und dieser beharrliche Blick aufs musikalisch Einzelne ist Erfahrung, ein Zentralbegriff der kritischen Theorie Adornos. Bündig heißt es, Zitat, das Mittel zu solcher Erfahrung ist die exakte Fantasie. Sie schließt den Reichtum des Einzelnen, bei dem sie verweilt, auf, anstatt mit der ängstlichen Ungeduld darüber hinweg zum Ganzen zu hasten. Weil jedoch beides nicht ineinander aufgeht, gewinnt darüber das Einzelne auch ein über das Ganze hinausschießendes eigenes Recht. In ihm sammelt sich so viel Substanzielles, wie Musik selber ihrer Idee nach mehr ist als Kultur, Ordnung, Synthesis. An vielem musikalisch Einzelnen haftet eine Farbe, die nicht im Ganzen sich verflüchtigt. Diese Farbe ist, wenn man so will, Klangfarbe, eben Sound. Diesen Ausführungen lässt Adorno nun eine Reihe von Beispielen folgen, die er eingehend erläutert und als schöne Stellen diskutiert. Der historische Bogen führt zurück bis zu Bach und endet schließlich bei Arnold Schönberg, dem vierten Satz aus dem zweiten Streichquartett. Zitat: Aus mehr als einem Grund scheint es mir angemessen, als letztes die Einleitung und den Einsatz der Singstimme aus dem Finale von Schönbergs zweiten Streichquartett Opus 10 auszuwählen. Dies Quartett vollzieht in sich den Durchbruch von der Tonalität zur freien Atonalität. Es ist mit den Textworten »Ich fühle Luft von anderem Planeten« etwas wie ein Manifest der gesamten neuen Musik, und diese hat in ihrer bisherigen Geschichte jenes Manifest kaum eingehalten, sicherlich nicht überboten. Die Stelle ist von einer Originalität und Kraft des Gesichts, der gegenüber das Wort unerhört nach Hause kommt. Etwas dergleichen ist nie zuvor gehört worden. Zitat Ende. Und auch hier verweist Adorno wieder auf die klangfarblichen Elemente der musikalischen Augenblicke. Wieder Zitat: Lassen Sie mich dabei hinweisen auf Momente wie den gänzlich fremden, huschenden Laut der gedämpften, in leichtesten Linien verflochtenen Streicher, auf ein vogelhaftes Motiv der Bratsche, das nicht vergisst, wer es je vernahm, auch auf das starre, fast rituale, dem gewohnten Wohllaut absagende Duett von Bratsche und Cello in tiefster Lage, vor allem aber auf die Komposition der Anfangsworte der Singstimme. Tritt das große Cis des Cellos zur Endsilbe von Planeten hinzu, so hat das spekulative Ohr physisch fast das Gefühl, es wäre über Abgründe hinweg auf einen Boden gelangt, fern um Lichtjahre und doch der sichersten Ankunft. Zitat Ende. Dem folgt zum Abschluss als Beispiel aus dem vierten Satz aus Schönbergs zweiten Streichquartett Opus 10, Entrückung, der Anfang bis einschließlich Takt 26, was wir jetzt auch in einem Ausschnitt hören wollen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Adorno für den Schluss seines Rundfunkbeitrags den vierten Satz von Schönbergs zweiten Streichquartett wählt. Für ihn markiert die Komposition von 1908 die letzte wahrhaftige Möglichkeit von schönen Stellen in der Musik. Und damit Musik überhaupt noch schön sein kann, muss sie eben entrückt sein. Adorno unterstellt Schönberg, dass er sich kritisch zum ästhetischen Schein bekennt, indem die Realität mit der bewussten Abkehr vom Irdischen konfrontiert wird. Die Luft von anderen Planeten wird zur einzigen Atmosphäre, in der schöne Stellen noch erklingen können. Die Luft von anderen Planeten, die Schönbergs Musik in diesem glücklichen musikalischen Moment selber zu atmen scheint, ist in ihrer Chemie Quintessenz einer Utopie, die Quintessenz des fünften Element. Schönberg vertont hier ein Gedicht von Stefan George, ein Liebesgedicht, Entrückung aus Der siebente Ring von 1907. Ich fühle Luft von anderem Planeten. Mir blassen durch das Dunkel die Gesichter, die freundlich eben noch sich zu mir drehten. Und Bäume und Wege, die ich liebte, fahlen, dass ich sie kaum mehr kenne, und du Lichter, geliebter Schatten, Rufer meiner Qualen, bist nun erloschen ganz in tieferen Gluten, und nach dem taumelstreitenden Getobes mit einem frommen Schauer anzumuten. Ich löse mich in Tönen kreisend webend, ungründigen Danks und unbenahmten Lobes, dem großen Atem wunschlos mich ergebend, mich überfährt ein ungestümes Wehen im Rausch der Weihe, wo inbrünstige Schreie in Staub geworfener Beterinnen flehen. Dann seh ich, wie sich duftige Nebel lüpfen in einer sonnerfüllten klaren Freie, die nur umfängt auf feinsten Bergschlüpfen. Der Boden schüttert weiß und weich wie Molke. Ich steige über Schluchten ungeheuer. Ich fühle, wie ich über letzter Wolke in einem meerkristallenen Glanzes schwimme. Ich bin ein Funke nur vom heiligen Feuer. Ich bin ein Dröhnen nur der heiligen Stimme. Arnold Schönberg hat seine Musik selbst kommentiert. Dazu Adorno, und zwar in seinem Aufsatz Vers une musique informelle. In einer Anmerkung zum zweiten Streichquartett sagt der Komponist ohne alle Ironie, dass das George-Gedicht des letzten Satzes Entrückung, die Weltraumfahrt, antizipiere oder prophezeie. Nicht auszudenken, was jenem georgischen Gedicht angetan wird, wenn man die Ekstase, die es ausdrückt, mit den offenbar doch recht bescheidenen Erfahrungen der automatisch gesteuerten Astronauten verwechselt. Nichts könnte mehr down to earth sein als die imponierende, aber messbare Distanz von dieser. Der Komponist wirft die eigene Fantasie der Fantasielosigkeit zur Beute vor. An einer informellen Musik und einem ihr angemessenen Bewusstsein wäre es, solcher Kontaminationen auch im eigenen Verhältnis zur Technik sich zu entledigen. Genügen sollte dazu, dass es im Weltraum keine Luft und darum auch nicht die vom anderen Planeten gibt, die Schönbergs Finale wahrhaft fühlt. Zitat Ende. Diesen programmatisch zu verstehenden Aufsatz bzw. ursprünglich Vortrag von 1961, Vers in Musik informell, beschließt Adorno mit den glücklich revolutionären realhumanistischen Worten: Die Gestalt aller künstlerischen Utopie heute ist, Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was sie sind. So bleibt doch die Utopie in der Luft, eine von Musik erfüllte Luft von anderen Planeten. Bemerkenswerterweise hat Adorno solche Musik wie von einem anderen Planeten in Jugendjahren, nämlich mit 21, schon einmal gehört bei Mussorgsky. Eine Musik, die stets fern wie ein Rätsel, dem Bewusstsein wohl zu enträtseln, doch nicht verwandt unserer ganzen Existenz klingt. Hören wir einen Ausschnitt aus der Interpretation der Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky von Emerson, Lake & Palmer. Musik.
music is all a part of another tomorrow, another kind of language. Speaking things of nature, naturalness, the way it should be. Speaking things of blackness, about the void, the endless void, the bottomless pit surrounding you. Why doesn't the earth fall? How can you walk upon it? It's the music. It's the music of the earth, the music of the sun and the stars, the music of yourself, vibrating. Yes, you music too. You're all instruments. Everyone's supposed to be playing their part in this vast orchestra of the cosmos.
A great tomorrow.
Am 9. Juni 1968, also 3 Jahre nachdem Adorno seine Abhandlung über die schönen Stellen mit Schönberg beschließt, so als sei damit die Musik insgesamt beschlossen, hält Adornos Freund und Kollege Herbert Marcuse eine Festrede für die Absolventen des New England Conservatory of Music in Boston. Ich spreche hier zu Ihnen als Philosoph, als politischer Philosoph. Mein Bezug zur Musik ist der des Konsumenten. Eines Konsumenten, der von seinem Freund Adorno in die Welt von Mahler, Schönberg, Berg, Webern und Stockhausen eingeführt wurde. Als Philosoph interpretiere ich Musik im Gefolge von Hegel und Schopenhauer. Und interessant ist, dass Marcuse hier eben nicht auf Adorno verweist, sondern auf die beiden exponiertesten Philosophen des Idealismus, die sich mit Musik ästhetisch beschäftigt haben, und zwar in absolut entgegengesetzter Weise. Also, als Philosoph interpretiere ich Musik im Gefolge von Hegel und Schopenhauer, die meiner Überzeugung nach, so Marcuse weiter, die Eigenschaften definiert haben, dank derer der Musik eine einzigartige kulturelle Aufgabe zukommt. Sie erweist sich in der Transzendierung der Gegenwart und der Beschwörung der Zukunft als freiste, autonomste aller Künste. Und sie beschwört eine mögliche, eine notwendige Zukunft, für die wir arbeiten müssen. Leid in Harmonie zu verwandeln, sei die große kulturelle Errungenschaft der Musik von Bach bis Mahler gewesen, so Marcuse. Mahlers Werke verkörpern den letzten Triumph der schönen Form, des Gesangs über den Schrei, das letzte Lied von der Erde. Weiter heißt es bei Marcuse, Schönberg brach mit der klassisch-romantischen Tradition. Seine Vertonung des Gedichts »Ich fühle Luft von anderen Planeten« in Fis-Moll lässt den Schrei, die Verweigerung, die Entstehung der neuen Form aus der Auflösung der alten hörbar werden. Wir können zu dem, was geschieht, keine Musik mehr machen, doch wir müssen Musik machen, weil wir Luft von anderen Planeten atmen, frische Luft, die die Verschmutzte vertreiben mag. Ein Sturm, den weder Bach noch Beethoven mehr aufzuhalten vermögen, Roll over Bach, Beethoven, Schönberg, Webern und so weiter. Die Unterscheidung zwischen ernster Musik und populärer Musik ist hinfällig. Die Luft von anderen Planeten ist von anderer, neuer Musik bestimmt. Blues, Jazz und Rock'n'Roll, vermutet Marcuse. Negation. Entsublimierte Musik, subversive Klänge und Rhythmen, durch die die normalen Bewegungsmuster verzerrt und verdreht werden, freudige Rebellion, Ausgelassenheit etc. Das hört Marcuse in der schwarzen Musik, womit er im Übrigen nicht ausschließlich die Musik der Schwarzen meint, sondern bewusst die damals noch im Musikbetrieb übliche rassifizierende Kategorie übernimmt, sie aber in die Tradition der schwarzen Kunst und des schwarzen Humors stellt. Es ist der musikalische Bruch mit dem Alten, die große Weigerung. Die Seele ist schwarz, gewaltsam und orgiastisch. Nicht mehr in Beethoven und Schubert, sondern im Blues, Jazz, im Rock'n'Roll, im Soulfood tritt sie hervor. Auf ähnliche Weise bestimmt die kämpferische Losung »Black is beautiful« einen anderen Hauptbegriff der traditionellen Kultur dadurch neu, dass sie seinen symbolischen Wert umkehrt und ihn mit der Gegenfarbe, mit Dunkelheit, tabuierter Magie, dem Moment des Unheimlichen verknüpft. Schließlich, die schwarze Musik, die in die weiße Kultur einbricht, ist die erschreckende Verwirklichung von »O Freunde, nicht diese Töne«. Die Weigerung trifft jetzt den Chor, der das Lied an die Freude singt, das in der Kultur, die es singt, null und nichtig wird.
This is a song about a man who had a lot to do with music. As a matter of fact, a relished memory in my mind he was. And a good musician, might I say so. This man was named Beethoven. No, he was named Beethoven. Ladies and gentlemen, I ask him to forgive us. Roll over and listen to a little of this.
Allerdings wird die Weigerung zur Ideologie, wenn sie auf die Musik reduziert wird. Sie fällt auf den affirmativen Charakter der Kultur zurück, gerade dort, wo sie die sogenannte klassische Musik beerbt, ohne aber zu reflektieren, warum und woran diese Musik scheiterte. Mit anderen Worten, Pop gerinnt dann und dort sofort zur Ideologie, wo er an die bürgerliche Kunst mit dem Gestus anschließt, als sei diese einfach unmodern, veraltet, nicht mehr up-to-date. Der emanzipatorische Impuls der Kunst wird lediglich als Schema übernommen. Das Glücksversprechen, das in der großen Kunst des bürgerlichen Zeitalters immer auf eine radikale gesellschaftliche Einlösung drängte, wird nun in der Musik selbst eingelöst. Sie spielen unser Lied. Die perfektionierte Popmusik ist die, die nur noch aus schönen Stellen besteht und jede schöne Stelle reklamiert die Erfüllung des ewig erneuerten Glücksversprechens. Schöne Stellen als Glücksmomente. Sie indes als solche zu erfahren, hängt an der Fähigkeit, auf Musik mit Spontanität zu reagieren, schließlich an dem Vermögen, sich auf unreglementierte Erfahrung einzulassen. Nicht verkannt werden darf, wie Adorno schreibt, dass anders als durchs Subjekt hindurch ein musikalisch-objektives überhaupt nicht geraten will. Gerade in der perennierenden Wiederholung der schönen Stellen verdichtet sich das ästhetische Potenzial im Detail, eben in dem, was Adorno als die musikalischen Momente bezeichnete. Dazu zwei Beispiele in Auszügen. Einmal DJ Medi, Pocket Piano und einmal von Verve, Bitter Symphony. Steckt die schöne Stelle schließlich im Detail, sogar im Ornament, ohne aber bloß Verzierung, Diminuation zu sein. Und darin bricht die Musik mit den Beschränkungen der klassischen Ästhetik, indem sie nicht nur die Grenze zwischen E und U überschreitet, sondern Schönheit und Erhabenheit konvergieren lässt. Zwei Beispiele: King Crimson, Starless in Bible Black in einem Auszug und von Spandau Ballet Gold. 1965 vermochte Adorno in seinem Rundfunkvortrag über schöne Stellen nicht weiter in die Musik der Gegenwart vorzudringen als eben bis zu Schönberg 1908. Das hat nun nicht nur damit etwas zu tun, dass Adorno in der dem folgenden Musik nicht wirklich die konsequente Fortsetzung material-ästhetischen Fortschritts herauszuhören vermochte, sondern vor allem etwas mit dem Verhältnis von Musik und Gesellschaft. Bei der Musik seit Schönberg von schönen Stellen zu sprechen, ist genauso absurd, wie es zynisch ist, im 20. Jahrhundert noch von Schönheit im naiv-emphatischen Sinne zu sprechen. Anders gesagt, schöne Stellen kann es in einer zur inhumanen Hässlichkeit entstellten Welt eigentlich nicht geben. In Adornos Worten heißt es in dem Vortrag, wahrscheinlich ist Integration, die ersehnte Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem, in der ästhetischen Gestalt so lange unmöglich, wie die außerkünstlerische Realität unversöhnt verharrt. Was an Kunstwerken über die Gesellschaft sich erhebt, wird sogleich von der Not der Realität ereilt. Solange Versöhnung nur eine im Bilde ist, behält sie auch als Bild ein ohnmächtiges und untriftiges. Zitat Ende. Und noch einmal, reicht, um das zu erfassen, das strukturelle Hören allein nicht aus. Wie für das kritische Bewusstsein überhaupt die unreglementierte Erfahrung nötig ist, gehört zum richtigen Hören von Musik das spontane Bewusstsein der Nicht-Identität von Ganzem und Teilen ebenso hinzu wie die Synthesis, die beides vereint. Das letzte Beispiel ist 100 Jahre nach Schönberg musikalische Momente, nämlich Little Lucid Moments, also das Ende von Motorpsycho, Little Lucid Moments von 2008.